Hallo zu einer neuen Folge Sehnsucht Mama. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht's weiter mit der Reihe. Ich habe ja so ein paar Reihen, stelle ich gerade fest. Das ist jetzt hier die Reihe der Fehlgeburten bzw. Schwangerschaften. Da bin ich ja, habe ich ja uns nach der letzten, also hier uns im Podcast ja eine kleine Pause mal gegönnt nach der dritten Fehlgeburt und hatte schon so ein bisschen angeteasert, dass ich dann auch erzähle, was dann so dazwischen passiert ist, ne? Wie es dann weitergegangen ist nach der dritten Fehlgeburt. Genau, also ich habe nochmal nachgerechnet, in meiner NFP-App habe ich einfach nachgezählt. Es waren tatsächlich 16 Zyklen, bis ich dann wieder schwanger geworden bin. Ihr könnt euch vorstellen, wie zäh sich das anfühlt. So, ich weiß, ich bin total dankbar darüber, dass ich überhaupt so oft schwanger geworden bin. Und gleichzeitig fühlt sich das an wie eine halbe Ewigkeit, ne? Jeder Zyklus, also ich meine jede zweite Zyklushälfte, ach, wenn ihr drin steckt, ihr kennt das ja, genau. Also ich habe in der Zeit zwischen der dritten und der vierten Fehlgeburt dann, glaube ich, aufgehört mit TCM. Ich habe ja lange traditionelle chinesische Medizin gemacht, also Akupunktur und Kräuter. Und finde das auch gut nach wie vor, aber das war dann irgendwann einfach zu teuer, weil das ist ja alles Selbstzahler. Und das, ja, irgendwann wollte ich dann was Neues ausprobieren. So im Nachhinein denke ich manchmal, ach, ich hätte vielleicht doch schon auch eher mal was Neues ausprobieren sollen. Ich bin da manchmal so ein Festhalter, so ein Aushalter, Durchhalter und will dann nicht so zweigleisig oder mehrgleisig fahren, weil ich hatte immer schon Dr. Struck im Hintergrund, also im Hinterkopf. Ich weiß aber auch, dass es total schwer war, bei ihr überhaupt reinzukommen in den Patientenstamm. Und dann sagte irgendwann nochmal eine Freundin, die auch bei ihr Patientin ist, die nimmt Kinderwunschfrauen auch so zwischendurch mal auf. Jetzt geh da doch mal hin. Und das war nochmal so ein bisschen der Schubser und der Impuls, den ich gebraucht habe. Und ich habe gesagt, doch, jetzt mache ich das wirklich, jetzt gehe ich da hin, weil ich hatte sie wirklich schon seit Jahren im Blick so. Und ach nee, zwischendurch haben wir es nochmal mit der Kinderwunschklinik versucht, fällt mir gerade auf. Natürlich, wir haben das ja dann probiert, auch mit künstlicher Befruchtung beziehungsweise auch mit hier Clomiphen, also Geschlechtsverkehr nach Plan, Ovitrell und Testreihen und so, weil ich nämlich irgendwann so frustriert war auch, dass ich gesagt habe, ich baller da jetzt mit Hormonen drauf. Ich wollte das eigentlich nicht, weil ich immer dachte, wieso soll ich? Am Ende bringe ich meinen Zyklus, der wirklich ja wunderschön ist, also eine tolle Regelmäßigkeit hat und eine Verlässlichkeit. Also ich habe ja teilweise sogar noch mit HCG im Körper schon wieder den nächsten Eisprung gehabt, beziehungsweise sind da Follikel herangereift und so weiter. Das hat mich einfach so fasziniert, wie mein Körper, wie schnell der sich immer erholt hat und wie der einfach hier alles gegeben hat. Und ich habe immer gedacht, der will das ja, der versucht es die ganze Zeit, irgendwas fehlt ihm. Und ich hatte gleichzeitig, habe ich gedacht, vielleicht sind es genau die Hormone, die ihm fehlen. Aber was ist, wenn ich alles durcheinander bringe, damit, dass ich jetzt da mit Hormonen draufballer? Und so ein bisschen hat sich das so angefühlt, muss ich dann auch sagen. Ich glaube, wir haben zweimal das mit Clomiphen versucht. Weil das ist ja auch so grundsätzlich so, ne, wenn man in die Kinderwunschklinik geht, nicht nur um eine Diagnostik zu machen oder um zu gucken, was könnte man noch untersuchen oder abklären lassen, sondern wenn man sich wirklich Unterstützung holt im Sinne von IUI oder eben Geschlechtsverkehr nach Plan oder IVF, ICSI, was auch immer, dann jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn sagen? Ach so, dann ist es natürlich, kann das im ersten Versuch klappen, ne? Eine IVF kann im ersten Versuch klappen oder eine ICSI oder auch mit Clomiphen oder sowas. Aber da darf man nicht zwingend von ausgehen. Also auch da darf man sich schon so ein bisschen mental vielleicht drauf einstellen. Also man darf volle Hoffnung reingeben und sagen, das hat jetzt geklappt und das klappt und so weiter. Man darf sich dann natürlich voll reinhängen. Aber vielleicht irgendwo im Hinterkopf behalten. Es ist aber auch völlig okay und nicht besorgniserregend, wenn es eben nicht beim ersten Mal klappt, sondern kann man eigentlich mit einplanen, weil vielleicht mal so 3 Anläufe oder sowas braucht irgendwie, ne? Oder auch länger, ne? Da können wahrscheinlich einige ein Lied von singen, ja. Genau, aber mich hat das irgendwie, also ich wollte halt da was anderes machen, aber so richtig überzeugt war ich davon nicht. Das, was mich natürlich irgendwie positiv gestimmt hat, war diese Intralipid-Geschichte, weil ich ja jetzt wusste, da sind zu viele aktive Killerzellen in meiner Gebärmutterschleimhaut. Gibt übrigens auch Kinderwunschkliniken, die darauf überhaupt nichts geben. Das interessiert die gar nicht, weil die sagen, es gibt keine gesicherten Studien dazu. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand jetzt ist. Ich weiß es immer nicht. Ich denke immer, wieso denn nicht? Also, wenn es nicht schadet, wieso nicht einfach machen? So, ne? Es sei denn, da ist jemand, der sagt, ich möchte auf jeden Fall sparen, wo es geht. Und ich habe das Gefühl, das brauche ich nicht. Aber ich habe das nie so ganz verstanden, warum es da Kliniken gibt, die sagen, nee, lass mal weg. So, also ich habe ich ja schon mal auch, glaube ich, erzählt, ich brauche nicht immer für alles eine Studie, weil halt für viele Dinge, die einfach funktionieren, auch keine Studie und funktioniert trotzdem. Also naja, es ist ein anderes Fass, mache ich jetzt nicht auf. Oder mal an anderer Stelle nochmal. Auf jeden Fall, das haben wir probiert, genau. Naja, und dann war ich irgendwann wirklich auch fertig. Ich war dann auch nochmal im Urlaub. Also für alle diejenigen, die denken, Mensch, einfach mal in Urlaub fahren, entspannen, dann klappt das schon. Nope. Und dann hatte ich irgendwann auch wirklich einen Nervenzusammenbruch irgendwann mal in der zweiten Zyklushälfte. Also ich kann das, ich lese das ja immer nach in meiner MyNFP-App hier, ne, was ich da tagebuchmäßig alles aufgeschrieben habe. Und da war ich wirklich irgendwann einfach am Ende. Und mich hat das auch so fertig gemacht, diese Zyklen, in denen ich vorsichtshalber Progesteron dann in der zweiten Zyklushälfte genommen habe, weil ich nicht wusste, ist die Temperatur jetzt so schön hoch, weil das mein Körper gerade so macht, weil ich da schon was rauslesen kann, was Gutes, oder liegt es eben einfach am Progesteron? Meistens liegt es eben einfach am Progesteron. Und ich hatte dann eben auch manchmal einfach längere zweite Zyklushälften. Und das war für mich immer hart, weil normalerweise wusste ich ja, geht die Temperatur schon mal so ein bisschen runter bei mir, so ein, zwei Tage vor, bevor ich meine Periode bekomme. Und da wusste ich dann eigentlich schon, okay, es hat nicht geklappt. Manchmal habe ich dann noch einen Schwangerschaftstest gemacht und dann irgendwann kam das Blut und dann war es ja klar, dann war ich meistens, wenn ich geblutet habe, habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, war ich schon gar nicht mehr so enttäuscht, weil ich es eigentlich vorher schon wusste. Mit Progesteron war das halt aber eben anders, mit zusätzlichem Progesteron, ne, was ich eingenommen habe. Und das hat mich manchmal wirklich fertig gemacht, ja. Dazu hatte ich dann eben auch noch den AMH-Wert checken lassen, der lag bei 0,4. Das ist nicht gut, nicht sonderlich gut jedenfalls. Also ich glaube, ich habe irgendwo mal Normwerte reinkopiert, ne, irgendwie so. Ich glaube, zwischen 2 und 4 ist gut oder irgendwie sowas. Ich weiß es aber nicht genau. 0,4 ist jetzt nicht mehr optimal, war aber wahrscheinlich einigermaßen altersentsprechend, ne, bei mir. Genau. Naja, und dann bin ich eben irgendwann endlich zu Frau Dr. Struck gegangen. Die ist Gynäkologin, die ist Heilpraktikerin. Mittlerweile hat sie keine Praxis mehr, sondern arbeitet online, eben vor allem mit der Hypnose. Und die hat einfach eine gigantische Erfahrung, einen Wissensschatz. Der ist, oh, das, ich wünschte mir, alle Gynäkologinnen und alle Gynäkologen hätten das Wissen, was diese Frau hat. Das ist wirklich gigantisch. Ja, und die hat sich dann halt mich nochmal angeguckt und da kam mir dann eben auch drauf, mal eine Stuhlprobe einzuschicken und mir den Darm anzugucken, weil die Darmflora und die Darmschleimhaut ja eben auch sehr eng mit der Gebärmutterschleimhaut, das, alle Schleimhäute hängen ja miteinander irgendwie zusammen und vor allem, also halbgefährliches Halbwissen, ne? Aber so ist es, glaube ich. Und die Darmschleimhaut oder der Darm ist ja nun mal Zentrum der Gesundheit. Und wenn das nicht in Ordnung ist, ist meistens auch im Rest irgendwas nicht so ganz tippitoppi. Meine Gebärmutterschleimhaut war echt immer eine Katastrophe, selbst unter Clomiphen. Ich hatte teilweise, glaube ich, weiß ich nicht, 4,8 Millimeter oder sowas, ne, um den Eisprung herum, also kurz vorher. Ja, das war alles Mist. Dann habe ich auf jeden Fall Pflanzen genommen. Wir haben es erstmal pflanzlich probiert, Frau Dr. Struck und ich, und dann eben halt mit dieser Darmsanierung, was ja bedeutete, 6 Monate mit Medikamenten die Darmflora unterstützen, also Lactobacillen und so weiter und so fort. Das, was eben fehlt bei euch, ne, das wird dann individuell ja angepasst. Und auf Zucker verzichten, auf Transfette und auf Weizen. Es war ein Horror. Ja, das hat mich zusätzlich natürlich noch fertig gemacht, weil ich halte mich meistens mit Schokolade über Wasser. Ich kann mich mit Essen allgemein, kann ich meine Laune sehr, sehr heben, weil ich Essen einfach total liebe. Und das war natürlich für mich echt, also ich weiß immer noch, ich bin dann irgendwann mal zu so einem Bäcker gegangen, so einem Bio-Bäcker, und dann habe ich mir da was geholt, was ohne Zucker war und ohne Alber. Und dann habe ich die in den Sender gefahren und mein Mann hatte vor mir gesendet und ich dann nach ihm halt die Sendung gehabt und dann habe ich das da ausgepackt und gestern meinte er, was hast du denn da? Ich so, das ist Kuchen. Das ist doch kein Kuchen. Der ist aber auch Lebensfreude pur, der Kuchen, oder? Das war so trocken und so, ach, das war wirklich, ach ja, nee, das, für mich ist das einfach nichts. So. Aber ja, ich weiß, dass viele Frauen eben auch auf Zucker verzichten, auch für den Kinderwunsch. Und ich habe immer gedacht, Mann, Lena, wenn das der Schlüssel ist, ne, reiß dich doch zusammen, dann ne, dann mach das doch. Also habe ich das ja fast ein halbes Jahr dann auch durchgezogen. Und das war echt hart, habe ich auch schon erzählt. Ja, aber immerhin hat das meine Blutung verbessert. Ich habe leider nicht besonders viel abgenommen. Aber ich glaube, es hat schon auf jeden Fall was stabilisiert. Frau Dr. Struck kennt sich übrigens auch mit Schilddrüsenwerten gigantisch gut aus. Und die hat mich als erstes, das muss ich sagen, ne? Kein Hausarzt, kein Endokrinologe, hat mich so stabil eingestellt mit den Schilddrüsenwerten wie Frau Dr. Struck. Seitdem hatte ich keine Schwankungen mehr, auch in den Schwangerschaften. Keine Schwankungen mehr. Das war wirklich gigantisch. Dann haben wir irgendwann, sind wir von den Pflanzen weg nach ein paar Monaten und haben, dann habe ich Gynokardin genommen, so ein Gel. Das ist Estradiol. Benutzt man, glaube ich, eigentlich für die Wechseljahre, aber bei mir, das kann eben auch so eingesetzt werden und ich habe dadurch meine Gebärmutterschleimhaut auf, Achtung, Trommelwirbel, 7,8 mm hochbekommen. Von 4,8, so grob, ich habe die ja nicht jeden Zyklus messen lassen, aber so grob von ungefähr um die 4 mm auf knapp 8 mm ist natürlich ein Klopper. Also, ne? Weil ich auch immer das Gefühl hatte, daran liegt es auch. So, ja. Dann ist mir noch ein Zahn gezogen worden, weil da ja eine Entzündung war. Also, ne, da habe ich, das habe ich ja auch schon mal gemacht, dieses Kivu-Kompakt, was man alles machen kann, habe ich es ja auch erzählt irgendwie. Genau, also, ne, ihr merkt, 16 Monate, ich habe echt viel gemacht, wir haben alles gegeben, wir haben alles Mögliche ausprobiert, von medizinischer, schulmedizinischer Unterstützung bis hin zu alternativen Geschichten, bis hin, also ich habe ja auch meine Weiterbildung da gemacht und habe mich ja auch, habe ja psychisch total auch aufgeräumt und habe da einfach ganz viel gemacht mit Familienaufstellungen und ja, Gesprächstherapie und EMDR, weiß ich gar nicht, ob ich das da auch schon gemacht habe, die Ausbildung. Also da ist einfach sehr, 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 sehr viel in Bewegung gebracht worden von mir. Ja, und dann bin ich eben irgendwann mal schwanger geworden. Wie lange laber ich jetzt eigentlich schon? 12 Minuten. Genau, dann bin ich eben irgendwann dann doch wieder schwanger geworden. Und das war natürlich wieder mal voller Hoffnung. Also ich habe mich unendlich gefreut, unendlich, wie jedes Mal. Ich weiß, es gibt auch Frauen, die können sich schon gar nicht mehr über den Schwangerschaftstest freuen. Ich habe mich wieder extrem, extrem gefreut und war voller Hoffnung und ja, dachte jetzt, die Schilddrüsenwerte sind top, die Gebärmutterschleimhaut ist top, ich habe Intralipid, jetzt wird es doch einfach gut gehen. Und ich bin halt in die Kinderwunschklinik gegangen, dann um mir, also ich habe alle 2 Wochen das Intralipid bekommen, um mir dann eben direkt zum positiven Schwangerschaftstest dann eben auch nochmal Intralipid zu holen. Und ich wollte eigentlich, weil ich glaube ich in der Schwangerschaft davor habe ich die HCG-Werte so stark kontrolliert. Das wollte ich diesmal nicht so dolle machen. Ich habe zwar mit Schwangerschaftstests kontrolliert, ne, also dieser Clear Blue mit Wochenbestimmung, der ja zeigt Schwangerschaftswoche 1 bis 2, 2 bis 3 oder 3 plus. Daran kann man eben erkennen, wie stark steigt der HCG, wie schnell steigt der HCG. Das kann man sich dann so zu Hause so grob berechnen. Ist natürlich, kann man nicht mit Blutwerten vergleichen, weil es natürlich Urinwerte sind und es immer auf die Urinkonzentration auch ankommt, wann der jetzt schon eine 3 plus oder so anzeigt. Aber ich hatte so ein ungefähres Gefühl, steigt der oder steigt der nicht. Und viel mehr wollte ich nicht machen. Aber als ich dann die Intralipid-Infusion bekommen habe in der Kinderwunschklinik, hatte die Ärztin dann auf einen Ultraschall bestanden und ich habe mich nicht dagegen gewehrt. Weil natürlich war ich neugierig. Natürlich habe ich gehofft und gedacht, wieso denn nicht? Es kann doch sein, dass wir jetzt dann doch auf einmal schon den Herzschlag sehen. Kann doch alles sein, ne? War natürlich nicht so. Ja, also dann hatten wir halt einen Ultraschall gemacht und ich meine, wir haben eine Fruchthülle haben wir gesehen, einen Dottersack und auch ein Embryo. Allerdings war die Ärztin in der Kinderwunschklinik nicht so begeistert, weil sie wollte irgendwie gerne schon einen Herzschlag sehen oder ein bisschen mehr, einen größeren Embryo oder so, ne? Das hat mich natürlich wieder total geknickt, weil wenn ihr mir schon ein paar Mal zugehört habt, wisst ihr, das ist die ewige Leier. Man sieht im Ultraschall nicht das, was man sehen sollte. Man könnte schon mehr sehen, man sollte schon mehr sehen. Ha, dann datieren wir dich nochmal zurück. Und das ist immer so schwierig, wenn man wirklich doch relativ safe weiß, wann der Eisprung ist. Und ne, das kann man ja relativ eng eingrenzen. Dann ist es schwer, wenn man eine Woche zurückdatiert wird, weil man einfach weiß, das kann eigentlich wirklich nicht sein. Es sei denn, da hat sich alles irgendwie mit der Einnistung auch noch verschoben. Was weiß denn ich? Das hat mich auf jeden Fall runtergezogen. Ich habe mich geärgert, dass ich den Ultraschall abmachen lassen. Und dann bin ich nochmal zu Frau Dr. Struck. Das war ja alles auch Selbstzahler, ne, weil es eine Privatpraxis war. Und da war mein Mann auch mit und wir haben ein Embryo gesehen, 3 Millimeter groß und eine Fruchthülle. Dotter sagt zwar noch nicht den Herzschlag. Ich bin also bei Frau Dr. Struck dann zurückdatiert worden auf 5 plus 6. Nicht, dass ich das noch auswendig wüsste, ich lese das hier gerade alles ab, ne? Und sie sagte dann zu uns, sie werden nächstes Jahr im August Eltern. Herzlichen Glückwunsch. Und damit hat sie uns dann verabschiedet in den Weihnachtsurlaub. Und das war auch völlig in Ordnung, weil wir haben uns einfach, also ich hatte natürlich einen leisen Zweifel, weil ich dachte, scheiße, aus dem Internet weiß ich, bei anderen läuft es anders. Die hätten jetzt schon Herzschlag gesehen, die werden nicht zurückdatiert. Und ich kannte das ja nun leider schon. Aber ich wollte es glauben und ich wollte guter Hoffnung sein. Und ich habe mir gedacht, früher haben das die Frauen doch auch nicht gewusst. Die konnten auf dem Ultraschall noch gar nichts erkennen. Man konnte das gar nicht engmaschig kontrollieren. HCG-Werte wurden da sicherlich nicht kontrolliert. Die waren einfach gute Hoffnung. Die haben einfach darauf vertraut, dass in ihnen gerade das Wunder passiert und da ein Kind heranwächst. Und so wollte ich das auch machen, weil ich jetzt wusste, es liegen 4 Wochen vor mir. Es liegen irgendwie, nee, mehr, das waren ja länger. Das war länger, ist ja auch egal. Auf jeden Fall liegen jetzt einige Wochen vor mir, in denen ich nicht nachgucke. Ich wusste zwar, ich kann natürlich theoretisch irgendwie ins Krankenhaus gehen oder sowas. Aber ich wollte das gar nicht. Ich wollte das jetzt einfach mal. Mir ist übel gewesen die ganze Zeit. Ich konnte teilweise kaum moderieren. Ich musste teilweise mich, ist das jetzt zu viel? Also ich weiß noch, dass ich irgendwann dachte, okay, man hat so einen Halbblock und einen Vollblock im Radio. Das heißt, das ist immer relativ lang, was man da erzählt. Da sind die Nachrichten, danach kommt Wetter, Verkehr und ein Showopener. Und das ist relativ viel Gerede am Stück im Vergleich zu den anderen Plätzen, wo man auch mal 2 Minuten oder sowas redet, aber gerne nicht länger. Redet man da relativ lange und mir ist manchmal beim Reden schlecht geworden. Und mir war eh so übel die ganze Zeit. Und ich weiß, dass ich mir irgendwann die Kopfhörer aufgesetzt habe und dachte, oh nein, oh nein, oh nein. Und dann habe ich kurz den Mülleimer geschnappt, Kopfhörer wieder ab. Und ein Glück lief der Song noch ein kleines bisschen länger und dann Kopfhörer wieder auf. Also ja, ich will euch nicht mit Details anekeln. Aber es war, ich hatte so viele Symptome, ich hatte so viele Anzeichen. Ich wollte das wissen und ich wollte das glauben. Und ja, habe einfach immer geguckt, was passiert jetzt gerade. Das kann man ja nachlesen, ne? Was passiert an dem Tag, was passiert in der Woche. Und habe mir einfach vorgestellt, das passiert gerade. Da ist, ich habe ein Kind in mir, das gerade heranwächst und gesund ist und eine intakte Schwangerschaft. Oh, das könnte ich wahrscheinlich noch ausdehnen. Ich weiß auch, ich habe da relativ viel Videotagebuch gemacht zu der Zeit. Vielleicht kann ich das ja auch mal bei Instagram oder so noch hochladen, mal gucken. Ja, und dann sind wir halt eben sehr, sehr irgendwann halt im Januar, ne? Es kam Weihnachten. Wir haben Fotos unterm Weihnachtsbaum gemacht, wo mein Mann meinen Bauch hält und wir einen Schwangerschaftstest in die Kamera halten. Und wir sind ins neue Jahr gestartet und haben gedacht, oh, jetzt kommt das Jahr, in dem wir Eltern werden. Natürlich hatte ich auch immer einen leisen Zweifel. Aber ich habe den einfach weggeschoben und weggedrängt. Ich wollte das nicht. Ja, und dann dachte ich, okay, 11. Woche sind wir dann, glaube ich, beim nächsten Arzttermin. Dann sieht man auf jeden Fall einen Herzschlag. Und dann können wir schon, da habe ich immer geguckt im Internet, was sieht man dann da auf dem Ultraschallbild schon. Und ich habe gedacht, Wahnsinn, da sieht man schon ein richtiges Kind. Man sieht schon, da ist alles dran. Und oh Gott, ich habe mich so gefreut darauf. Und dann sind wir halt wieder zu Frau Dr. Struck. Und ja, ihr könnt es euch vorstellen. Nein, wieder nicht. Es ist irgendwo in der 8. oder 9. Woche. Ist es stehen geblieben mit der Weiterentwicklung. Ja, also wenn ich da öfter zum Frauenarzt gegangen wäre zu der Zeit, hätte ich eventuell einen Herzschlag gesehen oder sehr wahrscheinlich, aber es ja da dann eben nicht mehr. Und also das war so brutal. Frau Dr. Struck hat sich da so viel Zeit auch genommen für uns und hat richtig lange noch mit uns gesprochen und auch überlegt und was man jetzt noch machen könnte. Und es war einfach ja brutal, ne? Und dann habe ich, das lese ich gerade, wie habe ich das denn gemacht? Da hatte ich dann auch gar nicht mehr so einen hohen HCG, 15.000. Und dann habe ich eben diese Zytotec-Tabletten da genommen, um das eben zu versuchen, dass es auf natürlichem Wege abgeht oder halt mit Unterstützung von Tabletten, aber es hat nicht geklappt und dann hatte ich tatsächlich wieder eine Ausschabung. Einfach weil ich dann auch Also ich hatte auch immer im Hinterkopf, dass es heißt, da muss man auch vorsichtig sein, wenn sich das entzündet, kann das auch wirklich gefährlich sein. Und gleichzeitig wollte ich wieder auch einfach ein Ende jetzt haben. Ich wollte da einen Haken hintersetzen, so brutal das klingt. Aber das wollte ich, genau. Und deswegen habe ich dann wieder eine Ausschabung gemacht und dann habe ich Nestreiniger-Tee getrunken und habe dann halt eben einfach geguckt, wieder mit Schwangerschaftstest rückwärts, ne? Von 3 plus runter auf 2 bis 3, dass ich halt sehen konnte, der HCG sinkt. Aber natürlich bin ich trotzdem dann auch zum Arzt gegangen, ne? Und habe einfach Kontrollen gemacht. Ja. Und dann habe ich eben da, weil Frau Dr. Struck dann auch nochmal gesehen hat, ein wichtiger Wert bei der Gerinnungsuntersuchung ist gar nicht bestimmt worden. Ich habe mich da einfach darauf verlassen am Anfang bei der anderen Ärztin, dass sie gesagt hat, sieht alles gut aus mit der Gerinnung. Und das wussten wir gar nicht, weil für den Wert, um den zu bestimmen, war zu wenig Blut da. Also die hatten zu wenig Material, um das wirklich sagen zu können. Und das wusste ich gar nicht. Wir haben einfach Frau Dr. Struck nochmal alle Unterlagen gegeben und die hat das dann entdeckt. Und dann haben wir eben nochmal eine richtig ausführliche Gerinnungsuntersuchung machen lassen. Und ich habe dann sicherheitshalber Heparin gespritzt, weil ich eben nicht wusste, ob ich eine Gerinnungsstörung habe. Habe ich aber nicht, da war alles gut. Genau, ja. Und dann weiß ich noch, dass ich aus dieser Gerinnungsuntersuchung rauskam. Ich war sowieso völlig blutleer im wahrsten Sinne. Die war total nett, die Ärztin, aber ich glaube, die hat mir 14 oder 20 Röhrchen, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie auf jeden Fall richtig viele Röhrchen abgenommen. Und ich war einfach fertig. Ich war ja auch immer noch voll mit Hormonen und gleichzeitig rauschte das alles runter. Und ja, dann kam ein Anruf, weil wir bei dieser Ausschabung, das wollte ich nämlich auch gerne machen, einfach untersuchen lassen wollten, was los ist. Also das haben die bei den anderen Ausschabungen nicht gemacht. Irgendwie hieß es immer, das macht man erst nach 3 Ausschabungen, nach 3 Fehlgeburten, dass man mal gucken kann, was gab es da vielleicht irgendwie in eine Chromosomengeschichte oder sowas. Ne? Und siehe da, ja, das war so. Tatsächlich, dieses Kind, es wäre übrigens ein Junge geworden. Krass. Das berührt mich gerade total. Ich weiß, dass mich das zu dem Zeitpunkt irgendwie auch berührt hat, aber gar nicht mal so doll wie jetzt. Ich weiß, dass Freundinnen von mir auch richtig Tränen in den Augen dann hatten, weil es so natürlich dadurch auch nochmal greifbarer geworden ist alles, ne? Und das kleine Mäuselchen hat eine Trisomie 16 gehabt. Also da war eben wirklich was nicht in Ordnung. Deswegen hat der Körper dann das auch abgebrochen. Es gibt zwar, glaube ich, auch Kinder, die mit einer Trisomie 16 geboren werden können, aber die leben dann nur ein paar Stunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also man ist eigentlich nicht überlebensfähig mit dieser Trisomie 16. Ja, und wir wussten ja vom Humangenetiker, dass bei uns chromosomal, heißt das so, chromosomentechnisch alles in Ordnung ist. Aber bei einem Kind kann sich trotzdem bei der Zellteilung was verändern, was entwickeln, was dann nicht in Ordnung ist. Und das kann zum Beispiel an der Eizellqualität liegen. Da geht man sogar, glaube ich, von aus. Oder ich habe das so verstanden, dass die Leute davon ausgegangen sind, dass es daran lag, ja. Und das hat mich richtig umgehauen, muss ich sagen. Also auf der einen Seite könnte man sagen, ja, aber dann hattest du doch einen Grund jetzt. Und dann weißt du doch jetzt, warum das nicht geklappt hat. Und gleichzeitig war das für mich so, ich hatte so viel in der Hand. Ich hatte diese Darmsanierung gemacht. Ich hatte Intralipid. Ich hatte eine gute Gebärmutterschleimhaut. Und ich hatte das Gefühl, ich habe gerade an allen Stellschrauben gedreht, an denen ich drehen kann. Und ich habe jetzt dieses Mal optimale Bedingungen geschaffen. Es war alles gut. Es war alles hätte gut klappen können. Und dann sagt die Natur, ne, jetzt weißt du zwar mehr und jetzt kannst du zwar ein bisschen was machen und hast so leichtes Gefühl von Kontrolle. Ne, dann hauen wir dir mal eine Trisomie rein, also dem Kind, was du in dir trägst. Und ich habe das als so einen Angriff empfunden. Ich habe das als so ein, fast wie so ein Schlag ins Gesicht, so nach dem Motto, es soll einfach nicht sein, wann schnallst du das denn endlich, Mädchen? Und ich habe mich dann aufpäppeln lassen, natürlich auch, ne, von meinem Mann, von Freundinnen und so weiter, dass sie auch gesagt haben, so sieh das doch nicht so, so ist das nicht gemeint. Ne? Dir will da niemand was Böses. Aber ich war so sehr in diesem Belohnungs- und Bestrafungsdenken drin im Kinderwunsch, weil sich das exakt genau so anfühlt. Es fühlt sich nach Belohnung, es fühlt sich nach Bestrafung an. Und das hat sich extrem wie eine Bestrafung angefühlt. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann müssen wir jetzt irgendwas anderes probieren. Dann habe ich einfach aus einer Laune heraus beim Jugendamt angerufen Und habe ein ganz, ganz tolles Gespräch gehabt mit der Frau da. Ich war ja da nun schon in meiner Ausbildung zur systemischen Therapeutin und hatte eben auch einen anderen Blick auf die Dinge als vielleicht manch anderer. Also ich wollte halt nicht, dass für die Eltern ein Kind gesucht wird, sondern ich wollte, dass die beim Jugendamt das auch so sehen, dass für dieses Kind, was da dringend ein Zuhause braucht, ein schönes Zuhause gefunden wird. Und es war so ein schönes Gespräch, weil die hat es genau mir auch so erklärt, dass sie es so machen. Die gehen nicht nach Warteliste. In dem Fall, ne, war das so, dass sie sagen, okay, die haben sich zuerst gemeldet, deswegen kriegen die auch das erste Kind, was kommt. Nein, sondern es wird geguckt, hier ist ein Kind. Was bringt das mit? Und wo, zu welcher Familie könnte das am besten passen? Und das fand ich so schön. Das fand ich so schön. Das hat mir richtig... Ach, das war ein ganz neuer Weg, ein ganz anderer Weg. Ne? Das ist, ich hab noch überhaupt nicht abgeschlossen gehabt mit dem Kinderwunsch, weil ich wollte schwanger sein, nach wie vor. Das war so ein großer Wunsch von mir, selber schwanger zu sein. Und nichtsdestotrotz wollte ich einfach mal dahin die Fühler ausstrecken. Wir haben dann auch die Unterlagen zugeschickt bekommen und irgendwie haben wir das aber nie alles so richtig ausgefüllt. Weil wir immer noch so dachten, ach, das irgendwie klappt das doch noch. So, aber es war trotzdem schon mal schön und jetzt im Nachhinein, und das war so ein richtiger Gänsehautmoment, dieses Gespräch mit der Frau vom Jugendamt, was so toll war und was mir so gut gefallen hat, das habe ich exakt an dem Datum geführt, an dem 2 Jahre später unsere Tochter geboren wurde. Verrückt, oder? Wenn man das so sehen könnte von oben, wie in so einem Film, ne, dann könnte man sich selber vielleicht auch öfter mal sagen, halt mal durch, so, da geht noch was. Und gleichzeitig ist aber ja, das klingt jetzt so, als würde ich sagen, Adoption ist nicht der gute Weg. Es ist ein wunderschöner Weg, ein so wichtiger Weg. Genau, ein ganz anderer Weg aber, finde ich, ne, dieses nicht selber schwanger zu sein. Für manche Frauen ist das total angenehm, die möchten gar nicht so gerne schwanger sein. Für die ist das eher so das nötige Übel. Und für mich war das ein sehnlichster Wunsch. Ne? Ja, genau. Und dann, das alles habe ich gemacht noch in dem Zyklus nach der Ausschabung. Ne? Also die Gerinnung und dieses Telefonat. Und ich war immer noch mit HCG und gleichzeitig hatte ich aber schon den nächsten Eisprung. Und Himmel, ja. Also da war wirklich einiges los, genau. Und parallel halt immer die Aufstellungsarbeit, eine psychologische Arbeit und so weiter und so fort. Genau, ich weiß gar nicht, wie lange laber ich jetzt schon, eine halbe Stunde gleich. Ich glaube, ich belasse das jetzt hier einfach. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen, nichts Wichtiges. Aber das war, ja, das war eben auch wirklich so eine Fehlgeburt, die nochmal eine neue Dimension hatte. Einfach dadurch, dass ich eben überhaupt nicht wirklich kontrolliert habe, dass ich nochmal versucht habe, einfach zu hoffen, nur gute Hoffnung zu sein, weil es ja auch manchmal hieß, irgendwie darfst dich da jetzt nicht so verkrampfen, du darfst nicht alles immer testen und so, ne? Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn du dran ziehst und so weiter, diese Sprüche. Hab doch einfach mal Vertrauen in deinen Körper. Und das hatte ich, hat mir aber auch nichts gebracht. So, ne? Also ich glaube, es ist letztlich egal. Natürlich ist es angenehmer, man macht sich nicht bekloppt. Und vielleicht ist es, ja, ne, das ist natürlich schöner, wenn man nicht so viel Cortisol produziert und so weiter. Aber eine Schwangerschaft verhindern tut das auch nicht. Ne? Also, ja, wie gesagt, wenn man eine Trisomie 16 hat oder irgendwelche anderen Gründe, dann kann man so entspannt sein, wie man will. Das bringt einem nichts. Ne? Nur trotzdem bekommt man eben dieses Schuldgefühl suggeriert. Und ne, das war einfach, ja, das war einfach hart. Also, haben wir das auch, ne? Ich weiß gar nicht, ist das anstrengend für euch, das zu hören mit den Fehlgeburten? Ist das schlimm? Wühlt das was auf? Macht euch das Angst? Bringt euch das weiter? Das würde mich interessieren. Also wenn ihr Lust habt, mir dazu ein Feedback zu geben, macht das gerne mal. Zum Beispiel halt als Kommentar bei Spotify, ne? Oder auch in der Rezension bei Apple geht das ja auch. Oder Instagram packe ich auch in die Shownotes, ne? Wo ihr mich bei Instagram findet. Unter Sehnsucht Mama Podcast mit Punkten zwischen, glaube ich. Naja, der Link ist in den Shownotes. Guckt da gerne mal vorbei und dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Es kommt dann ja auch nur noch eine. Und dann ist die Reihe beendet. Wobei ich dann noch, habe ich mir auch überlegt, noch erzählen werde, natürlich so ein bisschen zu der geglückten Schwangerschaft auch. Ne? Genau, aber das der Reihe nach in dieser Reihe. Also, wenn ihr mögt, abonniert meinen Podcast, gebt mir Sterne, Rezensionen und Kommentare und so, habe ich schon gesagt. Und ich drücke euch natürlich die Daumen und wünsche euch einfach viel Kraft, je nachdem, wo ihr gerade steht, auf welchem Weg und was euch gerade beschäftigt und was ihr gerade durchstehen müsst. Genau. Alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge.
Tada, ist mir doch noch was eingefallen, was ich gerne mit euch teilen wollen würde, beziehungsweise davon euch erzählen wollen würde, wo wir schon beim Thema Fehlgeburten sind. Ich habe ja in meiner Aus- und Weiterbildung zur Familienaufstellerin, also das ist halt sowas Systemisches, ne? Das bedeutet, man hat immer wirklich das ganze System im Blick. Wenn wir jetzt Familie uns angucken, halt das System Familie im Blick, ne? Dass wir halt eben nicht sagen können, hier gibt es einen, der ist immer der Querulant oder so, sondern meistens ist es eine Dynamik aus der ganzen Gruppe heraus. Ne? Also es gibt selten so, dass man sagen kann, aha, hier haben wir ja den Übeltäter, der ist schuld oder so. Sondern meistens verhält sich jemand so, weil es irgendein Gruppengefüge gibt, weswegen sich derjenige so verhält. Damit will ich jetzt, also mir geht es sowieso grundsätzlich eigentlich nie um irgendwie eine Schuld oder so. Ich will nur sagen, dass wenn man auf Ursachenforschung oder sowas oder auf Ursachensuche gehen will, Spurensuche, dann finde ich das einfach total schön, das mit zu berücksichtigen, ne? Dass man eben wirklich einfach guckt, okay, was herrscht da für eine Dynamik innerhalb einer Familie, innerhalb eines Büroklimas, einer Firma. Ne, das kann man auf alle möglichen Gruppen quasi erweitern. Und beim Thema Fehlgeburten, ist das Gleiche auch bei Abtreibungen zum Beispiel. Es ist manchmal ganz, ganz wichtig und auch schön oder heilsam für die Kinder zu hören, dass es da eigentlich noch andere Kinder gibt oder gegeben hätte. Also wenn ihr später, ne, wenn ihr Fehlgeburten hattet oder eine Abtreibung hattet oder ein Kind früh gestorben ist, ich weiß ja nicht, wie wund der Punkt ist und wie schmerzhaft das für euch ist und wie ihr das vielleicht ausklammert oder verdrängt oder was auch immer. Aber wenn ihr die Kraft habt, ist es einfach schön, das euren Kindern auch zu erzählen, dass die das wissen. Jetzt nicht unbedingt, wenn die zwei sind oder so, aber da habt ihr dann selber wahrscheinlich ein Gefühl dafür, wann da der richtige Zeitpunkt ist. Im ersten Moment würde ich jetzt sagen, vielleicht so irgendwann, wenn sie Teenager sind oder junge Erwachsene sind. Aber es kann ja auch schon früher der Fall sein, wenn sie sich zum Beispiel ein Geschwisterchen wünschen oder so ganz, ganz früh, ne? Irgendwie, oder mit 4 oder 5 oder so. Dass ihr dann vielleicht einfach auch sowas sagen könnt wie, ja, da gibt es eigentlich auch jemanden, aber, oder da gab es mal jemanden, aber ne, der oder die lebt nicht hier, du kannst sie nicht an der Hand gehen, aber eigentlich hast du ein Geschwisterchen. Ich habe das einfach so häufig in Aufstellungen, in Familienaufstellungen erlebt, wo wir dann einfach mal eine Stellvertreter haben dann die Position eingenommen von den Kindern, die eben nicht auf der Welt sind, aus welchen Gründen auch immer. Und da war so oft dieses Gefühl von, also haben dann auch einfach Leute beschrieben, ne, wenn das eben deren Geschwister gewesen wären. Ich wusste das ja, meine Eltern haben mir das auch erzählt, dass ich da eigentlich immer, dass es irgendwie mal eine Abtreibung oder eine Fehlgeburt oder sowas gab. Aber ich wusste gar nicht, wie stark sich das anfühlt, wenn ich mir gerade mal vorstelle, die stehen neben mir oder hinter mir oder vor mir. Boah, was sind wir für eine große Gruppe eigentlich? Ich bin ja gar kein Einzelkind. Oder ich bin ja gar nicht die oder der Erstgeborene. Oder ich wäre eigentlich gar nicht die oder der Erstgeborene gewesen. Irgendwie sind da welche, die eigentlich älter sind als ich. Oder die, ne, in der Ordnung. Also da gibt es wirklich einfach, das macht was mit Menschen teilweise, ne? Ob die Erstgeborene, Zweitgeborene, Drittgeborene oder so weiter und so fort. Da meine ich jetzt nicht nur zwingend dieses Klischee von Sandwich-Kind oder sowas, sondern das macht einfach wirklich was mit einem. Es ist irgendwie eine Aufgabe auch, die man mitbekommt oder ein Gefühl, was eben dann häufig nur die auch nachvollziehen können, die zum Beispiel Erstgeborene sind. Ich hoffe, das klingt für euch jetzt nicht alles total abgedreht oder so. Vielleicht müsste ich das auch nochmal irgendwie besser erklären oder belegen oder irgendwie einordnen oder so. Ich weiß es immer nicht so genau. Manchmal habe ich das Gefühl, setze ich zu viel voraus, weil mir das selber so klar ist und dann weiß ich jetzt gar nicht, wo ihr gerade steht. Das kann ja auch total unterschiedlich sein, dass ihr euch damit schon total viel auseinandergesetzt habt oder einfach noch gar nicht. Was ich nur einfach sagen will, ist, erzählt gerne euren Kindern, die ihr dann hoffentlich bald an der Hand haben dürft und ihnen beim ins Leben starten und durchs Leben gehen zugucken könnt. Erzählt denen irgendwann, wenn es passt und wenn es stimmig ist, von den Kindern, die nicht geboren sind oder die nicht, nicht leben durften. Ne, wenn ihr das jetzt gar nicht hattet, ja, wobei ist die Frage, ob ihr dann überhaupt diese Folge gehört habt. Deswegen erzähle ich euch das einfach mal, weil das wirklich eine ganz große Wirkung auch haben kann. Dieses Gefühl von, boah, da sind noch andere irgendwie. Ne? Weil wir haben ja eine Verbindung. Also jeder von euch, der schon mal einen sehr, sehr geliebten Menschen hat gehen lassen müssen, der wird das sicherlich wissen. Auch da ist jeder unterschiedlich. Aber die, die jetzt nicht unbedingt sagen, ja, weg, vorbei, so, sondern da fühlt man ja manchmal was oder da ist noch eine Energie oder irgendeine Verbindung. Ne? Letztens wieder noch ein Zitat gelesen. Das suche ich mal eben raus, Augenblick. So, ich habe es rausgesucht. Also heute glaubt man, wenn der Mensch durch die Pforte des Todes gegangen ist, hört seine Tätigkeit in Bezug auf die physische Welt auf. Nein, sie hört nicht auf. Ein fortwährender reger Verkehr findet statt zwischen den sogenannten Toten und den sogenannten Lebenden. Und wir können sagen, diejenigen, die durch die Pforte des Todes gegangen sind, sie haben nicht aufgehört, da zu sein. Nur unsere Augen haben aufgehört, sie zu sehen. Sie aber sind da. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Willensimpulse, sie stehen mit ihnen in Verbindung. Das fand ich unglaublich schön, weil sich das für mich genauso anfühlt. So, falls ihr euch jetzt fragt, wer hat das gesagt? Rudolf Steiner hat es gesagt. Puh, keine Ahnung, wann. Das steht hier, oder? Nee, steht hier nicht. Ja, also ne, je nachdem, was ihr glaubt. Ich glaube da halt einfach unfassbar dran und habe mich da ja auch schon einfach sehr viel mit auseinandergesetzt. Was passiert ne, mit diesem Leben nach dem Tod? Wo gehen wir dann hin? Ist das der gleiche Ort, auch wo wir herkommen? Was ich mir einfach so vorstelle, dass das der gleiche Ort ist, wo die Seelen sind, bevor sie auf die Welt kommen und wo sie eben auch wieder hin zurückgehen. Jetzt werde ich aber sehr spirituell und sehr philosophisch, vielleicht das nochmal an anderer Stelle mehr. Das war mir einfach nur so wichtig, weil ne, da, also viele Menschen spüren das, viele Menschen haben sich damit auseinandergesetzt. Vielleicht verlinke ich euch da auch noch mal jemanden in den Shownotes, wo ihr euch ein bisschen dazu noch mehr mit auseinandersetzen könnt oder mit beschäftigen könnt, wenn euch das interessiert. Ja, auf jeden Fall, ne, das hat einfach manchmal eine ganz, ganz starke Wirkung und in der Regel einfach eine sehr, sehr erleichternde, stärkende Wirkung, wenn Menschen davon erfahren, dass es da eigentlich noch andere Geschwister gibt. So, das ist so ein Verbundenheitsgefühl, so ein Gemeinschaftsgefühl. Manche vermissen sogar ihre Geschwister ganz doll, ne? Also beispielsweise weiß man das, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so sagen darf, gibt es einige Anhaltspunkte dafür oder Theorien, nenne ich das vorsichtshalber einfach mal so, gibt es Theorien dazu, dass Menschen, die im Mutterleib eine Weile einen Zwilling hatten, also ich sage jetzt mal ganz unromantisch, das war eine Zwillingsanlage, also dann kann das aber auch sein, dass das eben vielleicht schon in der 6. Woche dann nur noch einer war oder in der 8. oder 9. Woche oder auch noch später, kann das ja einfach sein. Ne? Aber wenn wir jetzt einfach mal auch davon ausgehen, dass es relativ früh war, je nachdem, wann ihr von der Schwangerschaft erfahren habt, dass ihr das gar nicht so wusstet irgendwie oder eure Mutter das nicht so wusste oder das war nie Thema und nie wichtig, dass es überhaupt erwähnt wird. Aber meistens ist es so, dass die Menschen danach suchen. Die suchen häufig nach einer ganz, ganz tiefen Verbundenheit zu einem Menschen, der über so dieses übliche, ich suche einen Partner, eine Partnerin hinausgeht, sondern das ist was Engeres noch, ne? Das, was man ja einfach von Zwillingen auch kennt. Genau, beziehungsweise was hin und wieder einfach häufig, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall immer mal wieder auch auftaucht, einfach bei Zwillingen, ne? Dass die ja einfach eine ganz krasse Verbindung zueinander haben können und sich, ja, also ne, das geht ja über ganz viel andere Beziehungen einfach hinaus, weil das so tief ist, so eine Verbundenheit. Und manche Menschen, wo der Zwilling eben nicht auf die Welt gekommen ist, weil das eben einfach relativ früh auch war, beispielsweise, die suchen dann häufig danach, weil sie denken, irgendwie fühle ich mich so alleine, irgendwer fehlt hier doch, ich fühle mich irgendwie nicht ganz komplett. So, und ja, also ihr merkt schon, ich könnte mich da schon wieder ein bisschen reinreden in dieses Thema. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu kryptisch und mit zu vielen Fragezeichen irgendwie versucht zu erklären, dass ihr jetzt hier steht und irgendwie mit einem Fragezeichen zurückbleibt.
Genau. Das hoffe ich einfach. Ich höre es mir gleich mal an und dann entscheide ich mal, ob das Sinn ergibt, was ich hier gestammelt habe. Auf jeden Fall, das will ich einfach nur mitgeben, dass das total gut sein kann und hilfreich sein kann und bestärkend sein kann und erleichternd oder auch erlösend, ne? Wenn man irgendwie denkt, Mensch, ja, irgendwie, ich habe die ganze Zeit gefühlt, da wäre doch noch jemand oder da ist doch noch jemand oder irgendwie gehört hier noch jemand dazu. Und das dann einfach wissen, ja, da gehörte eigentlich auch jemand dazu oder es wäre so schön gewesen, wenn der oder die auch jetzt hier mit uns am Tisch sitzen würde oder wo ihr dann da gerade seid, ne? Genau, also wie gesagt, da könnt ihr selber entscheiden, wann ihr das euren Kindern erzählen wollt, dass es da vielleicht noch jemand anders gegeben hat. Aber irgendwann wäre es auf jeden Fall schön oder ich sag mal so aus meiner Perspektive und aus dem, was ich so wahrgenommen und erlebt habe und erfahren habe, auf jeden Fall wichtig und entscheidend, ne? Und kann eben einfach gut sein. Ja. So, jetzt mache ich einen Punkt. Es gibt ja noch eine, wird ja noch eine Folge hier zu dem Thema geben, zum Thema Fehlgeburten, weil ja noch eine dann gekommen ist, eine fünfte Fehlgeburt. Und da werde ich dann auch noch ein paar heilsame Sätze mit euch, also euch so mit auf den Weg geben, die irgendwie gut tun können. Genau, die sammle ich aber nochmal zusammen und das kommt dann in der nächsten Folge zu dem Thema. So. Und jetzt mache ich den Sack aber zu. Also, bis bald.